ist das Thema, das ist doch unmöglich. Wir möchten uns heute darüber unterhalten, über Unmöglichkeiten, die es gibt. Sachen, die kann es doch gar nicht geben. Seit ein paar Jahren gehen meine Familie und ich immer an die Nordsee in den Urlaub. Und da gibt es so ein kleines, also haben wir jetzt im Pfingsten wieder gemacht, und da gibt es einen kleinen Ort, richtig kuschelig, da hat einfach die Uhr noch angehalten. Da ist doch die Welt in Ordnung sozusagen. Da gibt es einen kleinen Haustierpark, den besuchen wir immer. Unsere Kinder lieben, die Tiere zu streicheln und so weiter. Und da ist mir 2016 etwas aufgefallen. Irgendwie haben wir was abgesägt oben, kann das sein? Genau. Und zwar war da ein Baumstumpf, der war oben abgesägt und die Wurzeln abgetrennt und als Deko in den Haustierpark gestellt. Ein Baumstumpf, der muss doch tot sein. Die Wurzeln ab, die obere Teil ist ab und da hat der Blätter getrieben. Das hat mich tief bewegt. Was ist da passiert? Ich habe diesen Baumstamm jedes Jahr wieder erneut beobachtet, wie es dem ging. Schauen wir mal, wie es dem dieses Jahr ging. Dieser Baum ist nicht tot zu kriegen. Und mich hat es tief beeindruckt und mich hat es an eine Geschichte aus der Bibel erinnert, an eine Prophetie, wo es eigentlich um das Gleiche geht. Jesaja kündigt an in dem Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Wir lesen einen Bibeltext dazu. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Jesai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht, der sich zeigt in kluger Planung und Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach Augenschein und verlässt sich nicht auf Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann, nächste Folie, wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der toten Wurzel, aus dem toten Baumstamm, Jesais als Zeichen dastehen, sichtbar für alle Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Eine spannende Geschichte. Ähnlich wie bei unserem Bild im Tierpark spricht die Bibel von einem toten Baumstumpf. Und also ist nur noch der Stumpf da. Und aus diesem Baumstumpf soll mal wieder neues Leben erwachen. Und dieses Leben soll mal die ganze Welt kontrollieren. Das ist doch eine Unmöglichkeit. Wir wissen doch, dass Israel, wie es damals war, dann in die babylonische Gefangenschaft musste. Also dieses Königtum von David wurde total abgebrochen. Es war keiner mehr da. Und seither bis heute gibt es kein wirkliches Eigenbestimmung mehr in Israel. Bis vor circa 100 Jahren, wo das langsam wieder anfing. Es ist doch interessant. Über so viele Jahre ist der Baumstumpf tot. Und doch interessanterweise spricht die Bibel davon, dass dieser ein neuer Spross hervorwachsen wird. Wir Christen glauben, dass es mit der Geburt von Jesus begonnen hat, dass dieser Jesus von Nazareth diese kleine Knospe war an dem toten Baumstumpf, die wieder hervorgewachsen ist. Und dieses kleine Kind in der Krippe, wir feiern es jeden Weihnachten, sollte das möglich sein, dass dieses kleine Windelpaket einmal die ganze Welt zum Guten wenden wird, wieder paradiesische Zustände herstellen wird. Kann es sein? Das ist doch unmöglich. Es war doch schon unmöglich, wie das Ganze begonnen hat. Da war ein kleines, junges Mädchen, vielleicht 12 Jahre alt, die ist schwanger geworden, ohne Sex. Alle, die wir doch etwas aufgeklärt wurden, spätestens ab der Grundschule, wissen doch das Prinzip von Bienchen und Blümchen. Es geht nicht ohne Sex. Glauben wir sowas? Das ist doch unglaublich, die Geschichte. Und dieses Kind soll die Welt verändern. Da treffen sich gerade in Osaka, in Japan, die 20 mächtigsten Männer und Frauen dieser Erde. Sie beraten darüber im G20-Gipfel, wie sie die Welt am besten kontrollieren können, wie sie versuchen können, etwas daraus zu machen. Hier sehen wir ein paar dieser wichtigen Leute. Schaffen Sie es, unser lieber Freund Erdogan, Trump, der arabische König wahrscheinlich, Abe von Japan und so weiter, der Herr Putin ist natürlich auch da. All die großen Leute sind versammelt. Unsere liebe Kanzlerin hat sich versteckt, hier etwas rot zu sehen. Alle versuchen sie, die Welt wieder in Ordnung zu kriegen. Und was schreibt die Tagesschau darüber? Viele Gespräche, wenig Gemeinsames. Als vor circa 30 Jahren der Kalte Krieg endete, hat jeder gedacht, boah, jetzt beginnt eine neue Zeit. Jetzt kommt endlich mehr Frieden, mehr Sicherheit für uns herein. Aber schauen wir uns doch mal an, was passiert ist. Heute Handelskrieg zwischen China und den USA. Das Iran ist zu einem neuen Pulverfass dieser Erde geworden. Der mächtigste Mann dieser Erde, der die meisten Atombomben verwaltet, macht manche Kuriositäten, wo wir uns fragen, wie sicher ist der? Der Brexit, die Flüchtlinge, die EU, die einfach nur wie unfähig und gelähmt daneben steht und einfach zuguckt, wie die Welt vorwärts geht. Hungersnöte, Kriege, Umweltkatastrophen. Ist das möglich, dass so ein kleines Würmchen in der Krippe dieses Ruder rumreißen kann? Die ganze Welt belächelt uns, dass wir sowas glauben. Die Jungfrauengeburt sowieso. Ein kleines Kind im Stall soll Weltherrscher werden. Er soll einmal das machen, was die 20 fähigsten Männer und Frauen dieser Erde nicht hinkriegen. Können wir uns das vorstellen? Das ist doch unmöglich. Und genau hier ist der Punkt, wo unser Verstand sagt, unmöglich, und unser Herz im Glauben sagen kann, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ist es nicht sogar, dass ganz oft in der Bibel Begebenheiten erzählt werden, wo so unmögliche Situationen waren? Ist das nicht vielleicht gerade der zentrale Bestandteil von Gott, wie er uns Menschen begegnet, dass er dann sichtbar wird, wenn jede Vernunft das Gegenteil behaupten würde? Ich möchte mit euch ein Zitat anschauen. Für mich ein begnadeter Mensch, Blaise Pascal. Er war Wissenschaftler, Philosoph, er war tiefgläubiger Christ. Und er hat etwas gesagt, was mich beeindruckt. Man muss 2-3 Mal lesen, bis es ganz gesagt ist, in die Seele gefallen ist. Gott schenkt so viel Licht an die Menschen, dass wer glauben will, auch glauben kann. Aber er lässt auch gleichzeitig so viel Dunkel, dass wer nicht glauben will, auch nicht glauben muss. Hier stehen wir wieder an dieser Grenze zwischen Verstand, ich kann nur glauben, was ich sehe, und zwischen freier Boden, nichts unter mir, und ich glaube im Halt an Gott etwas. Gott schenkt so viel Licht an uns Menschen, dass wer dieses Licht, an dieses Licht glauben will, glauben kann. Aber Gott lässt auch manches im Dunkeln. Er zeigt sich nicht sichtbar für uns vielleicht. Dass wer das nicht glauben will, nicht glauben muss. Und vor dieser Frage stehen wir Menschen uns wieder. Und ich glaube, immer wieder lädt Gott uns in diese Situation ein. Jeden Menschen, willst du an mich glauben? Willst du das unmenschlich Unmögliche doch für wahr halten? Ein paar Eindrücke aus der Bibel, wie Gott so uns Menschen begegnet ist. Da ist der alte, impotente Abraham mit 100 Jahren, der fremden Menschen Gott glaubt, dass er noch mal ein Kind mit seiner 90-jährigen Frau Sarai haben kann. Und er glaubt dieser Sache, wo jede Vernunft sagt, hallo, mit 90 und 100 ist nichts mehr. Er geht trotzdem mit ihr ins Bett. Da ist der alte 80-jährige und wortkarge Hirte Mose, der aufgerufen wurde, damals eine Weltmacht, eine ägyptische Großmacht, zu bezwingen mit Worten sozusagen und sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Da ist dieser zaghafte Gideon, der ist so unsicher. Und Gott sagt ihm, kämpf gegen 135.000 feindliche, super bewaffnete Soldaten. Man merke, in Israel gab es kaum Waffen zu dieser Zeit. Er denkt, das sind immer noch viel mehr als wir sind. Wir sind nur 32.000. Und da kommt Gott. Schick mal jeden heim, der ein bisschen Angst hat. Es sind 22.000 gegangen. Waren noch 10.000 übrig. Hat er geschwitzt und hat Gott nochmal gesagt, dass jeder heimgehen soll, der nicht auf eine gewisse Weise mutig am Wasser getrunken hat. Und das waren nur 300 winzige Hansele. Der Verstand sagt, unmöglich. Glauben wir Gott? Das ist der kleine Hirtenjunge David. Vor ihm steht ein doppelt so großer Kriegsheld. Damals der Muskelmann schlechthin. Bestens bewaffnet, bestens ausgebildet. Und der kleine Hirtenjunge David mit einem Lederseil und ein paar kleine Kieselsteine. Unmöglich, oder? Er hat Gott vertraut. Er hat gespürt, dass das jetzt das Richtige ist. Da denken wir an den depressiven und verzagten Elia, der vor 400 Baalspriestern und das ganze Volk groß die Klappe aufreißt und sagt, mein Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Als der da stand, ich wollte nicht in seinen Schuhen gestanden sein, der wusste genau, wenn das Feuer da nicht runterkommt, dann ist mein Kopf weg. Na. So ging es ja dann den anderen Baalspriestern. Und dass es nicht so langweilig wird, hat er gesagt, schütten wir noch Wasser da drauf, auf das Holz und auf alles, so viel wie wir haben. Ein ganzer kleiner Tümpel voll Wasser. Der verzagte, depressive Elia. Er wusste, das kann schiefgehen. Da gibt es einen König Josaphat, der vor einer großen Armee, die Ammoniter, Edomiter und so weiter stand. Und ein Priester hat eine Prophetie, die sagt, wir werden gewinnen. Dann sagt der König Josaphat, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte er der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sanget, danket dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen. Stellen wir uns mal die Situation vor. Da glaubt dieser König Josaphat einem einfachen Priester, der von einer Vision erzählt. Wir werden siegen. Und was macht dieser Josaphat? Er sagt, wir feiern jetzt schon den Sieg, obwohl wir noch nicht mal gekämpft haben. Wir feiern den Sieg. Dann hat er sich beraten und so deutet er sich auf mich hin, dass die Leviten dann vorauslaufen mussten und die Loblieder singen mussten. Stellen wir uns einmal vor, wir wären so ein Levit gewesen. Ich wäre gekommen, ich hätte erst mal dem Josaphat meinen Vertrag gezeigt. Mose hat geboten, ich muss nicht in den Krieg. Bin Levit. Andere hätte vielleicht gesagt, oh, meine Stimme, die ist heute gar nichts. Der Dritte, naja, wenn ich singe, dann rennen meine eigenen Leute davon. Ich weiß nicht, was ihr für Ausreden gehabt hättet oder ich, aber ich weiß eins, wenn ich vorausgelaufen wäre, ich wäre absolut das erste Kanonenfutter gewesen. Ist doch unmöglich. Man die Sänger vorausschicken in den Krieg. Völlig krank, oder? Denkt man menschlich. Und trotzdem hat Gott da eingegriffen. Der hat das Unmögliche möglich gemacht. Da schläft der sonst so cholerische und aufgedrehte Petrus seelenruhig wie ein Baby im Gefängnis, obwohl er weiß, morgen Kopf ab. Völlig tiefenentspannt liegt er im Gefängnis und schläft. Und was macht Gott? Ein völlig unmögliches Wunder. Damals in dieser Festung 4, 5 Sicherheitssysteme. Er war sozusagen im Hochsicherheitsgefängnis. Er war angekettet, es war Wachen vor der Tür, es gab eine zweite Tür, es gab Wachen, es gab das Haupttor und so weiter. Er konnte nicht raus. Plötzlich kommt da so ein Engel vorbei. Sag, komm, gehen. Das ist unglaublich, was da alles gibt. Oder der Paulus, wie er auf einer Insel ist, gerade mit dem Leben davongekommen nach einem Schiffbruch, wird von einer hochgiftigen Schlange gebissen, schnappt die einfach weg, schmeißt sie ins Feuer, macht weiter so wie immer. Ich hätte jetzt 1, 1, 2 gewählt, richtig? Oder? Also wenn was ist, 1, 1, 2 wählen. Wir dürfen auch beten, ja. Aber auch 1, 1, 2 wählen. Eine hochgiftige Schlange, die ihm nichts macht, weil er gewusst hatte, Gott hat mir versprochen, ich werde nach Rom gehen. Er war noch nicht in Rom, also was soll die blöde Schlange da mir tun, ne? Glauben wir, dass Gott auch die Geschicke dieser Welt lenken kann? Dass dieser kleine Wurzelstock, der wieder anfängt zu blühen, einmal zu einem großen Baum wird und die Welt unter Kontrolle kriegt, was Gutes daraus macht? Paradiesische Zustände, wie wir gelesen haben. Glauben wir, dass dieser kleine Wurzelspross, der vor 2000 Jahren geboren wurde, einmal das hinkriegt, was die 20 wichtigsten Männer und Frauen dieser Welt schon seit Jahren verzweifelt versuchen und doch scheitern. Kann Gott auch unser Leben lenken? Kann er uns leiten? Glauben wir auch, dass Gott nicht nur die Geschicke der Welt lenken kann, sondern dieses auch ganz persönlich für mich gilt? Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, also glaube. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir waren wieder beim Blaise Pascal. Vertraue ich auf das, was ich sehe, oder auf die Unmöglichkeiten des Unsichtbaren? Worauf lasse ich mich ein? Denke an ihn, das ist dann Gott in allen deinen Wegen, so wird er dir die Pfade ebnen. Ist meine persönliche Not zu groß für Gottes Möglichkeiten? Gibt es Grenzen bei Gott? Ich denke, es ist ein zentraler Bestandteil für uns Gläubigen, dass wir immer mal wieder in Situationen kommen, die menschlich unmöglich sind. Ich denke, wir dürfen da mal drüber nachdenken. Warum ist das so? Warum lässt Gott das zu, ist immer wieder die Frage. Ich glaube nicht, dass Gott uns ärgern möchte, dass er uns piesacken möchte, dass er uns für die letzte Sünde, die wir getan haben, eins auswischen möchte. Er will auch nicht schauen, ob wir ganz nah bei ihm bleiben oder Zweifel bekommen. Sondern er möchte, dass unser Glaube stark wird. Wie können wir uns das vorstellen? Da gibt es ein wunderschönes Bild von einer Adlermama, die hoch oben in den Felsen ihre Nester hat. Was macht die Adlermama, wenn ihr kleines Küken groß wird? Er schmeißt es aus dem Nest raus. Und so komme ich mir manchmal vor bei Gott. Das arme Ding da, das fängt an zu flattern und zu schreien. Und was weiß ich, du gemeine Mama, ich weiß nicht, was ihr sagen würdet. Was habe ich manchmal schon gedacht, warum macht Gott das mit mir in meinem Leben? Warum ist der so? Da flatter ich und denke, jetzt ist aus. Und oben kreist die Mama, guckt zu dem ganzen Schauspiel. Und da gibt es einen Punkt, wo die Mama zum Sturzflug ansinkt. Und wenn das Vögelchen es nicht geschafft hat, selber in diesem freien Flug zu fliegen lernen, dann fängt es sie auf, trägt es wieder nach oben ins Nest hinein. Ich glaube, es gibt manche Unwegsamkeiten auch in meinem Leben, nicht weil Gott mich ärgern möchte, sondern weil er mir so viel Potenzial geschenkt hat, so viel in mich hineingelegt hat, was rauskommen darf. Stell dir mal vor, ich wäre ein Adler und ich würde sagen, ich bleib lieber im Nest. Ne? Das ist sicher, ich kann alles überblicken. Ich werde auch alt im Nest, ich kann mein Leben auch im Nest zu Ende leben. Die Mama bringt mir immer das Essen. Aber was wäre das für ein Adler, wenn er doch wüsste, er könnte fliegen? Es gäbe keine Grenzen mehr in seinem Leben. Es gibt nichts, was ihn mehr begrenzt. Und ist es nicht auch so, dass Gott das immer wieder in unser Leben hineinlegen möchte, dass uns vielleicht mal ein bisschen schubst, dass wir merken, bei mir ist nichts unmöglich. Bei mir gibt's keine Grenzen. Du darfst mit dem Unmöglichen rechnen. Ich lege, der ich meinen Geist in dich hineingelegt habe, das Übernatürliche hinein. Du bist mein Kind, du darfst mit mir rechnen. Er wünscht sich, dass wir diese neue Gaben, die er uns geschenkt hat, die Welt verändern können, die uns verändern, die unsere Umgebung verändern, dass wir sie kennenlernen und anwenden. Das ist vielleicht wie der Gedanke, der mir immer ein bisschen schwer war aus dem Jakobusbrief. Da steht ja immer, Jakobus 1, Vers 2, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ich habe mir immer schwer getan mit dieser Bibelstelle. Ich hoffe, dass ich heute auch erklären konnte, nein, es ist da was Gutes mit gemeint. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und euch wird nichts fehlen. Was für ein Zuspruch, wenn wir uns darauf einlassen, manchmal aus dem Nest geschubst zu werden. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich manche Nestschubser, die sind zu schwer, da kann ich auch nicht drüber sprechen. Schicksalsschläge, Sachen, die schief leben, Tod, Krankheit, Not. Und ich möchte da auch kein Urteil fällen und alles auch in Gottes Schublade direkt hineinwerfen und sagen, ah, die Krankheit ist von Gott oder so. Bitte nicht, nee, gar nicht. Sondern ich möchte einfach sagen, wo wir es spüren, lassen wir dieses Wachsen im Glauben zu. Wo wir spüren, da kommt eine Unwegsamkeit, die mit dem Verstand nicht mehr gelöst werden kann. Lassen wir zu, dass wir fliegen lernen. Ich habe euch auf die Plätze eine kleine Karte gelegt. Vielleicht kann man sie hier auch einblenden. Was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Der Walfisch fliegt durch die Luft und zieht das Flugzeug hinter sich her. Ich wünsche mir und euch in der folgenden Woche, dass wir vielleicht diese Karte mitnehmen, auf die Arbeit, vielleicht auf das Armaturenbrett im Auto legen, an den Kühlschrank hinheften oder wo auch immer wir das immer wieder sehen, uns bewusst machen. Vielleicht ist das die Realität. Vielleicht ist nicht die Realität, was ich mit meinem Verstand ergründen kann, sondern vielleicht ist das aus Gottes Sicht viel normaler. Als eigentlich müsste man doch andersrum sagen. Eigentlich muss doch das Flugzeug den Wal ziehen. Aber hier ist es genau andersrum. Und das wünsche ich mir, dass wir mitnehmen. Rechnen wir mit diesem Gott, der das Unmögliche möglich macht. Rechnen wir mit ihm, dass es für ihn keine zu schweren Situationen gibt. Rechnen wir mit ihm, dass wenn es mal schwierige und unwegsame Wege gibt, wir darin wachsen und weiterkommen. Dass das kein Akt der Strafe ist, sondern ein Liebesbeweis. Der Junge darf mal da fliegen, er darf das lernen, darf schwimmen lernen, er darf alles lernen. So lieb hat mich Gott. Er will nicht, dass ich im Nest bleibe, meine 80 Jahre hier auf Erden, wo er doch so viel in mich hineingelegt hat. Lassen wir das zu. Erinnern wir uns diese Woche einmal wieder. Ich hätte noch eine Bitte. Könnten wir noch mal dieses Lied singen? Ein Gott, der Wunder tut. Ist das für euch möglich? Ich würde gerne einfach die